Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich höre ja immer wieder, dass der Samstagvormittag ab 9 Uhr ganz fest zum Wochenkalender dazugehört bei ganz vielen. Herzlichen Dank dafür, vor allen Dingen bei den guten Einschaltquotenzahlen, die Radio 1 gerade diese Woche gekriegt hat. Also danke, danke, danke. Ich verspreche auch, wir werden ein ganz tolles Buch heute im Scannerspiel verlosen, kann man ja nicht sagen, sondern Sie müssen sich ja darum bewerben und müssen das Scannerspiel erstmal gewinnen. Und zwar ist das heute ein Buch von Sue Stuart Smith. Es heißt Vom Wachsen und Werden, wie wir beim Gärtnern zu uns finden, ist im Piper Verlag erschienen, hat 384 Seiten. Da geht es wirklich ums Gärtnern, wo ja viele Menschen Entspannung finden, neue Kraft schöpfen, zur Ruhe kommen. Dieser Prozess des Pflanzens und Pflegens, Sehens und Erntens, den muss man jetzt im Sinne der Teillegalisierung von Cannabis ganz neu betrachten, weil viele Leute wahrscheinlich auf ihren Balkonen oder vielleicht auch in ihren Gärten, wenn diese denn von der Außenwelt abgeschirmt sind, Pflanzen anbauen, die auch bewährte Heilmittel sein können. Auch darum geht es, um das Gärtnern als Heilmittel zur Behandlung vieler psychischer Probleme in diesem Buch Vom Wachsen und Werden. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Trust me. It's paradise.
Als es noch ganz viele Love Parades gab und Maydays, da war diese Musik schwer angesagt, von Orbital und Angelo Badalamenti, beached mit der Stimme von Leonardo DiCaprio. Jupp, Sie hören das bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Kerstin.
Guten Morgen.
Oh, das ist aber eine gute Verbindung. Kerstin, von wo aus rufst du denn an?
Aus Berlin-Biesdorf.
Aus Biesdorf. Also, wenn ich mal...
Max-Hahn-Hellersdorf.
Ja, Mensch, wo Biesdorf ist, weiß ich doch wohl noch.
Okay,
ne?
Gut.
Also, dem Namen nach, ja, Kerstin, verzeih mir, wenn ich das sage, aber bist du eine aus meiner Generation?
Würde ich schon denken, ja.
60er Jahre geboren.
Ja, ja, ne? Genau.
Das ist immer schön. Ich fühle mich immer im Kreise von Kerstins und Susanne und Brigittes, fühle ich mich doch immer sehr zu Hause, muss ich sagen.
Ja, ist schön, ja, ne? Aber ist schon so ein Sammelbegriff, ja.
Ja, und die Jungs dann Thomas, Andreas, Martin...
Richtig.
Michael, Stefan, ist so, ne?
Ja.
Kerstin Biesdorf, bist du da bei universitären Einrichtungen beschäftigt?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Das heißt, du bist einfach nur interessiert an Wissenschaft.
Ja, vor allen Dingen an dem Buch.
Ah, das ist gut. Ja, das ist auch wirklich ein tolles Buch, ne? Vom Wachsen und Werden, wie wir beim Gärtnern zu uns finden. Das hat so was Meditatives, auch
ja.
Ist auch gut geschrieben, kann ich wirklich empfehlen. Ne? Und was man dann anbaut im Garten, ist ja jedem selbst überlassen. Hast du diese ganze Cannabis-Debatte verfolgt? Interessiert sich das oder sagst du, boah, lass mich in Ruhe damit?
Ich verfolge das und ich finde es furchtbar, dass es zugelassen wird. Mhm. Und also ich werde kein Cannabis anbauen.
Ja. Hatten wir ja heute auch einen ganz klaren Kommentar zu auf Radio 1 von Ulrike Bieritz, ne, die auch sagt, furchtbares Gesetz.
Ja. Ja. Ich glaube, wir haben andere Sorgen, aber ja.
Ja, okay, gut. Eine Meinung, Kerstin, aber hier geht's um Wissenschaft. Für alle anderen nochmal erklärt das Spiel. Wir haben vier Fragen im Höchstfall. Die arme Kerstin muss drei Fragen richtig beantworten, bevor es überhaupt das Buch gibt. Denn das gibt es immer nach der dritten Frage. Wird auch die dritte Frage nicht richtig beantwortet, räumt jemand ab, der noch in der Leitung ist. Und da sind so einige drin. Mhm. Fangen wir mal mit Frage 1 an, Kerstin. Und das hat auch was zu tun mit Cannabis.
Ab dem 25. Lebensjahr hört das Gehirn auf zu wachsen. Die graue Substanz im Gehirn, bestehend aus Nervenzellen, wächst bis zu unserem 6. Lebensjahr enorm. So können wir uns an unsere Umwelt anpassen und neue Dinge lernen. Danach nimmt das Wachstum in der Pubertät wieder ein wenig ab. Denn es kostet Energie, Nervenzellen zu versorgen, die anderswo dringender benötigt wird. Nach der Pubertät entwickelt sich das Gehirn noch in sozialer Hinsicht weiter. Jetzt gelingt es, sich besser an unterschiedliche soziale Situationen anzupassen. Mit Mitte 20 stagniert das Wachstum der grauen Substanz unseres Gehirns. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir nicht trotzdem neue Dinge lernen können.
Also neue Dinge lernen auf jeden Fall.
Ja. Also ab dem 25. Lebensjahr hört das Gehirn auf zu wachsen. Das ist im Prinzip die Frage, stimmt das oder stimmt das nicht?
Tja, schwierig, schwierig. Mhm. Ich könnte es mir vorstellen, dass das so ist. Ja, ich sag ja.
Du sagst ja und hast damit vollkommen recht.
Cool.
Das war nämlich ein Teil dieser Cannabis-Debatte, weil gesagt wurde, sollte man das nicht eigentlich erst ab 25 freigeben, weil wer quasi jünger ist als 25 und kifft, da kann es sein, dass je nach Menge natürlich das auch das Gehirn schädigt. Mhm. Ne, es ist tatsächlich so, die graue Substanz im Gehirn hört mit Mitte 20 auf zu wachsen. Aber das Interessante ist, dieses Wachstum stagniert in der Pubertät. Das erklärt natürlich einiges, ne? Ja. Weil es dann energetisch sinnvoller ist, andere Regionen zu versorgen.
Mhm.
Ja. Mhm. Kerstin, Frage Nummer 2 kommt hier.
Mhm. Frauen müssen mehr trainieren als Männer. Um den gleichen gesundheitlichen Nutzen aus sportlichen Aktivitäten zu erzielen, müssen Frauen deutlich mehr Sport treiben als Männer. Zu diesem Ergebnis kamen Forschende aus den USA und China. Für die Studie wurden 400.000 Personen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren beobachtet. Das Ergebnis? Frauen müssen doppelt so viel Sport machen wie Männer, um die gleichen gesundheitlichen Vorteile zu erlangen. Eine maximale Senkung des Sterberisikos. Das zeigt, dass künftige Sportempfehlungen für einen gesundheitlichen Vorteil nach Geschlecht differenziert werden sollten.
Mhm.
Also doppelt so viel erscheint mir natürlich sehr viel, aber ich würde trotzdem sagen, dass es stimmt.
Du würdest sagen, dass es stimmt und das ist leider falsch.
Oh, okay.
Ja, es ist genau andersrum.
Okay.
Tatsächlich, Frauen müssen für einen gesundheitlichen Effekt weniger trainieren als Männer. Frauen mussten 140 Minuten pro Woche trainieren, um eine maximale Senkung des Sterberisikos zu erreichen. Männer hingegen mussten mehr als doppelt so viel trainieren für den gleichen Effekt.
Okay, ist aber beruhigend.
Ja, eigentlich ja, ne? Wo wohnst du denn da in Biesdorf? Ist das Oberfeldstraße, Buckower Ring?
Ja, genau in der Nähe, in dem Getreideviertel, also Nähe Oberfeldstraße, genau genommen gegenüber vom Unfallkrankenhaus.
Wohnt sich aber schön, ne?
Im Prinzip ja, wenn die Hubschrauber und so weiter.
Oh, aber verstehe. Gut. Ja, okay. Kerstin, danke fürs Mitspielen. Ne?
Ja, ich danke auch und ein schönes Wochenende.
Ja, dir auch. Mach's gut.
Danke, tschüss.
Ciao, ciao. So, Henry ist dran. Hallo, Henry.
Hallo.
Henry ruft an aus, woher, Henry?
Ich stehe gerade in Neukölln. Ich bin gerade sozusagen auf der Arbeit und stehe hier und höre immer samstags, wenn ich dann die Zeit habe.
Finde ich gut. Was macht man denn um 9.20 Uhr am Samstagmorgen arbeiten in Neukölln? Kannst du mir ja
es
nicht
gibt,
erzählen.
Naja, doch tatsächlich schon. Es gibt ja diverse Betriebe in Berlin, große, die dann auch Fuhrunternehmen sind, womit man dann Leute umherfährt.
Mhm. Habe ich schon von gehört, Uber und sowas.
Ja, ja, aber nicht ganz. Da gibt es ein großes Unternehmen in Gelb und sowas ähnliches auch.
Ah, DHL. Henry, okay, pass auf, du hast das Glück, nach dieser Frage gibt es schon das Buch.
Toi, toi, toi.
Hier kommt sie.
Viren können im Doppelpack gezielt Schaden anrichten. Miteinander verbundene Viren wurden nun erstmals nachgewiesen. Wie eine Studie der University of Maryland ergab, helfen sich Bakteriophagen, also hochspezifische Viren, die an einen speziellen Wirt gebunden sind, gegenseitig. Zu zweit können sie so sicherer einen Wirt befallen und sich vermehren. Jetzt gibt es erstmals einen Bildbeweis dieser sogenannten Satellitenhelferbildung. Es zeigt, dass Satellitenbakteriophagen sich mit einer Art Schwanz an den Hals der Helferbakteriophagen heften können, um gleichzeitig in die Zelle einzutreten.
Mhm. Wenn sich dir mal wieder jemand an den Hals wirft, sagst du einfach, was bist du denn, eine Helferbakteriophage?
Also ich sag mal so, also wenn ich kurz, es ist ja so, dass ja in der Natur Symbiosen ja normal sind, möchte ich mal sagen, ne? Weil die Natur nimmt ihren Lauf.
Mhm.
Und ich weiß halt nicht, inwiefern das mit diesen Anheften und Anhalten, wie diese Wortfinderei jetzt da ist, aber ich würde sagen, dass das stimmt.
Ja, und damit hast du auch recht. Ja, Satellitenviren haben sich seit mehr als 100 Millionen Jahren darauf eingestellt und das Genom so optimiert, dass ihr Genom perfekt zum Helfer passt. Da haben die Forscher jetzt ein faserförmiges Protein gefunden, das sich passgenau an die Helfer binden kann. Also genau wie du es beschrieben hast im Prinzip. Vollkommen richtig. Und schönes Buch hast du gewonnen vom Wachsen, vom Wachsen und Werden, wie wir beim Gärtnern zu uns finden, von Sue Stuart Smith. Ja, in diesem Buch zeigt die Psychiaterin und begeisterte Gärtnerin, wie sich die Natur positiv auf unsere innere Welt auswirkt. Das versuche ich dir jetzt aber noch abzuluxen, und zwar mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Na, also du kannst jetzt aufhören zu spielen, schick mir dir einfach das Buch oder du verlangst noch eine Frage. Wenn du die richtig beantwortest, hast du am Ende Buch und Abo. Falsch, beides verloren.
Also ich halte mich für sehr schlau und bin auch sehr bescheiden und deswegen freue ich mich über das Buch.
Henry, dann sage ich herzlichen Glückwunsch. Ne?
Vielen Dank.
Grüße nach Neukölln und viele nette Fahrgäste wünsche ich dir.
Das hoffe ich auch. Alles. Vielen Dank.
Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Mache ich nicht. Und du weiter so, ja?
Ja, danke. Ciao, ciao. Die Klimakrise produziert viel Unangenehmes. Da sage ich hier nichts Neues. Hochwasser zum Beispiel, Dürren. Aber auch die Waldbrände nehmen zu, je extremer das Klima wird. Umgekehrt belasten durch den Klimawandel ausgelöste Waldbrände wiederum das Klima noch mehr. Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung will nun im Verbund mit anderen diese Wechselwirkungen untersuchen. In einem großen Projekt. Was sie da genau interessiert, das soll mir die Physikerin Dr. Ina Tegen verraten. Sie ist Professorin für Meteorologie an der Uni Leipzig. Frau Tegen, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Fangen wir mal ganz einfach an, so proseminarmäßig. Inwiefern begünstigt die Klimakrise Waldbrände? Wie hängt das zusammen?
Ja, das hängt dadurch zusammen, dass während einem extremer werdenden Klima, wegen der Klimaerwärmung, die Trockenheit auch zunimmt. Und bei größerer Trockenheit trocknet auch die Vegetation aus und stellt damit mehr Brennstoff zur Verfügung oder ist leichter brennbar. Und deswegen können Waldbrände deutlich stärker ausfallen als in einem nasseren Klimazeitraum.
Und warum sollten Waldbrände, die ja meist lokal begrenzt sind, umgekehrt das Klima belasten?
Ja, sie sind zwar, finden lokal statt, aber was passiert ist, dass durch Waldbrände verschiedene Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt werden. Also das ist einmal natürlich das Kohlendioxid, aber auch Partikel, Rauchpartikel. Und diese Rauchpartikel sind luftbetragene Schwebeteilchen, die, wie wir wissen, auch die einfallende Solarstrahlung abdämpfen können oder zur Wolkenbildung beitragen können. Und das ist ein ganz bekannter Klimafaktor, der auch atmosphärische und Erdprozesse und auch Prozesse am Erdboden beeinflussen kann.
Und genau da sind Sie ja Expertin für Aerosol-Wolken-Wechselwirkungen. Wie arbeiten Sie da eigentlich? Gibt es feste Formeln, mit denen man die Veränderung der Sonneneinstrahlung auf die Erde messen kann, je nach Partikeldichte in einer Wolke?
Ja, ganz genau. Also wenn wir erst einmal wissen, wie viel Partikel in der Atmosphäre vorhanden sind und welche Eigenschaften die haben, dann können wir relativ gut ausrechnen, wie sich dann die Sonneneinstrahlung am Erdboden verändert. Aber der große Knackpunkt ist erst einmal die Partikeleigenschaften und Anzahl zu messen.
Mhm. Und wenn weniger Sonnenlicht durchkommt, dann geht man ja als Normalsterblicher, als Laie einfach davon aus, dass es dann auch weniger warm wird auf der Erde. Ist aber gar nicht so, oder?
Ja doch, also in erster Linie ja, aber es passiert gerade mit Rauchpartikeln noch ganz viel mehr. Weil eine Sache, die passieren kann, ist, dass die Wolkenbildung gestört wird. Das heißt, dass eventuell dadurch, dass das wärmende Rauchpartikel in der Atmosphäre sind, kann es sein, dass es gar nicht zur Wolkenbildung kommt oder dass die Wolken durch viele kleine Wolkentröpfchen, die entstehen durch die Rauchpartikel, gar nicht zum Abregnen kommt. Das heißt, der Regen könnte sein, dass der Regen durch den Rauch selber unterdrückt wird. Und das würde natürlich dann einen positiven, also eine Rückkopplung haben, dass die Trockenheit noch stärker wird.
Es geht Ihnen aber nicht nur um die Luft, nicht nur um die Atmosphäre, auch nicht nur um die Stratosphäre darüber, sondern auch um die Auswirkungen auf die Biosphäre, also alles auf der Erde, wo es Leben gibt. Was interessiert Sie da genau?
Ja, also eine Seite, also das ist einer der großen Fragen unseres Projektes, das machen wir ja zusammen mit Biologen, geht erstmal in die Richtung, dass wir untersuchen wollen, wie die unterschiedliche Pflanzenzusammensetzung auf die Eigenschaften von Rauchpartikeln sich auswirkt. Also das ist die eine Frage. Eine andere Frage wäre, wie sich Feuer auf die Pflanzenzusammensetzung auswirken. Das ist ein Bereich der Feuerökologie, in dem aber auch schon ziemlich lange geforscht wird auf der Biologenseite.
Und wenn man dann diese ganzen Zusammenhänge besser kennengelernt hat, dank Ihres Projektes, also diese Zusammenhänge zwischen Waldbränden und dem Klimawandel, dann sind wir zumindest schlauer. Aber aufhalten können werden wir dadurch weder Klimakrise noch die Waldbrände, oder?
Nein, also wir interessieren uns erst einmal primär um die Zusammenhänge, um die Wissenschaft, die wir sehr interessant und spannend finden. Allerdings wäre natürlich eine Hoffnung, die wir vielleicht nachher herausbekommen, was wir herausbekommen ist, wie könnten wir beim Waldumbau darauf achten, dass bestimmte Bäume gepflanzt werden, die eben nicht so sehr die Brände begünstigen.
Den Zusammenhang zwischen Waldbränden und Klimakrise untersucht für 4 Jahre lang ein Verbundprojekt der Universität Leipzig, des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung, des Deutschen Biomasseforschungszentrums und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Jetzt haben wir sie mal alle genannt. Und die Sprecherin dieses Projektes ist die Professorin für Meteorologie an der Uni Leipzig, Ina Thegen. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Mal ganz ehrlich, also wirklich jetzt, würden Sie gerne wissen, wann Sie sterben werden? Ist es nicht vielleicht gerade dieses Nichtwissen, das uns ruhig schlafen lässt? Menschen mit Diabetes können sich nun an der Uni Düsseldorf ziemlich exakt ausrechnen lassen, wie viele Jahre früher sie sterben werden als Nicht-Diabetiker. Hauptautor dieser Studie ist der Biometriker Professor Dr. Oliver Kuss vom Leibniz-Zentrum für Diabetesforschung. Herr Kuss, guten Morgen.
Morgen, hallo.
Wir hatten noch nie einen Biometriker in der Sendung, ist kaum zu fassen. Was macht denn ein Biometriker?
Schade, ich sage vielleicht mal erst, was ein Biometriker nicht macht. Ein Biometriker oder Biometrie, wie wir sie machen, hat nichts mit Gesichtserkennung und solche Sachen zu tun, sondern es ist einfach die Anwendung der Statistik in der Medizin. Ich sage auch gerne, ich bin ein Biostatistiker, dann ist es nicht so ambivalent. Mhm.
Sie haben jetzt mal sich das sogenannte Gomperz-Gesetz angeschaut. Das wurde schon vor 200 Jahren entworfen von einem Versicherungsmathematiker. Und der hat rausgefunden, korrigieren Sie mich, wenn ich Quatsch erzähle, unser Sterberisiko steigt exponentiell mit dem Alter an. Das ist ja eigentlich logisch, ne? Je älter wir sind, desto größer ist unser Risiko, bald zu sterben. Sie haben diese Rechnung jetzt auf Diabetespatienten, also auf Menschen mit Diabetes, angewandt. Warum?
Ja, also vielleicht darf ich kurz sagen, das Gomperz-Gesetz gilt eigentlich, wenn man genau ist, erst ab mittlerer Alter. In jüngerer Alter geht es noch ein bisschen auf und ab, denke ich, an die Säuglingssterblichkeit, die dann wieder runter geht und dann geht es wieder höher, wenn man 18 wird und anfängt, Auto zu fahren. Also in jüngere Jahre ist es noch ein bisschen komplexer, aber so ab dem 30., 40. Lebensjahr sehen wir wirklich diesen exponentiellen Anstieg der Sterbewahrscheinlichkeit mit jedem Jahr. Mhm. Und zwar auch bei Menschen mit Diabetes.
Genau. Was hat Sie da genau interessiert?
Ja, also ich arbeite am Deutschen Diabeteszentrum. Wir interessieren uns für alle Phänomene, die mit Diabetes zu tun haben. Und es hat tatsächlich noch niemand, zumindest in deutsche Daten, geprüft, ob dieses Gomperz-Gesetz, was wirklich eigentlich fast universal gilt, gilt sogar in der Tierwelt. Und wie gesagt, der Herr Gomperz hat es vor 200 Jahren schon entdeckt, da galt es auch schon. Aber ob es tatsächlich für Menschen mit Diabetes auch gilt, das hat sich noch nie jemand angeguckt in Deutschland. Und deshalb habe ich das gemacht.
Warum sollte es nicht gelten?
Ja, es ist eigentlich unwahrscheinlich, dass es nicht gilt. Aber man fühlt sich dann doch wohler, wenn man es mal mit echten Daten ausprobiert hat.
Und ja. Sie haben natürlich einen Zugriff auf enorm große Datenbanken, in denen die Verläufe von Menschen mit Diabetes gespeichert sind. Was haben Sie rausgefunden?
Ja, also wir haben tatsächlich das Gomperz-Gesetz gesehen, auch in dieser Gruppe. Und zwar, was wirklich faszinierend ist, mit einer mit einer Perfektion. Also wir haben geschrieben, auf einer Skala von 0 bis 100% haben wir einen Wert von 97% erreicht für die Güte der Vorhersage. Und solche hohe Prognosegüte, die gibt es eigentlich kaum in der empirischen Forschung. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie gut das Gomperz-Gesetz hier beim Diabetes funktioniert.
Sie haben die Zahlen natürlich auch dabei. Ich habe es nur so ungefähr. Also das Sterberisiko von Menschen mit Diabetes ist, vervollständigen Sie bitte diesen Satz.
Wird jedes Jahr um ca. 10% größer. Also man kann auch differenzieren zwischen Männern und Frauen, aber ich glaube, wir bleiben mal bei 10%, dann ist es leichter zu kommunizieren.
Und bei Menschen ohne Diabetes?
Ist es spannenderweise sogar noch höher, was ganz komisch ist, weil man ja weiß, dass Diabetes eigentlich die Lebenserwartung verkürzt. Das Problem ist, Menschen die Erklärung ist, Menschen ohne Diabetes starten von einem niedrigeren Basisrisiko, sodass der Anstieg schneller ist. Das bedeutet, im Alter gehen die Unterschiede der Lebenserwartung immer weiter zurück. Mit ohne Diabetes zwischen Männern und Frauen und so weiter und so weiter.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Diabetes vor einem Menschen ohne Diabetes stirbt, liegt bei über 60%.
Über 60%, ja.
Also nun wissen Diabetespatienten, also Menschen mit Diabetes, so ungefähr, dann können sie sich ausrechnen, wie alt sie im statistischen Mittel werden. Aber meine Frage ist natürlich, was haben die davon? Sind das nur Zahlenspielereien? Sind ja auch ein bisschen morbide, oder?
Naja, ich bin Wissenschaftler. Für mich sind das keine Zahlenspielerei. Ich bin froh, wenn ich das Verhalten der diabetischen Population relativ gut beschreiben kann. Mhm. Aber wie Sie richtig sagen, das sind ja Aussagen im Mittel. Das heißt, das habe ich auch, haben Sie in der Anmoderation gesagt, dass man vielleicht gar nicht wissen will, wann man selber stirbt. Ich will auch nicht wissen, wann ich selber sterbe. Aber ich kann es ja auch nicht voraussagen, dass ich dieses Gesetz jetzt beschreiben kann in einer Gruppe, bedeutet ja nicht, dass ich für einen einzelnen Menschen seine genau vorhersagen kann, wann er stirbt.
Weil der eine wird trotzdem steinalt, auch wenn er Diabetes hat, der andere stirbt erheblich früher als das statistische Mittel. Ne?
Ganz genau. Hm.
Das als letzte Frage, ist denn Diabetes, also ist die Krankheit wirklich vor allem dem individuellen Verhalten und den körperlichen Voraussetzungen geschuldet oder kann das im Prinzip jeden treffen?
Nee, also ein klares Ja. Man kennt die Risikofaktoren für Diabetes oder auch für einen schlimmeren Verlauf von Diabetes relativ gut. Das sind die klassischen Risikofaktoren. Schlechte Ernährung, schlechte Bewegung. Das sind die klassischen Risikofaktoren für Diabetes, die im Prinzip jeder bekämpfen kann. Im Prinzip.
Statistische Biometrie oder biometrische Statistik, so macht es auch Sinn, im Falle der Diabeteskranken, erklärt vom Biometriker Professor Dr. Oliver Kuss vom Leibniz-Zentrum für Diabetesforschung. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
War ich sehr gern, danke.
Plastik ist ja eigentlich eine tolle Sache. Also ich habe zum Beispiel einen Kugelschreiber in der Hand, der besteht zum großen Teil aus Plastik, also Kunststoff. Denken Sie mal an Ihre Schallplattensammlung. Ja, egal ob das Vinyl ist, Kassetten oder CD, das ist alles Kunststoff, also Plastik. Plastik ist auch keine neue Erfindung, wie ich lernen durfte. Schon die Neandertaler haben mit einem Kunststoff gearbeitet, namens Birkenpech. Damit haben sie Pfeilspitzen auf Waffen und Werkzeuge geklebt. Also auch Klebstoff ist in der Regel Kunststoff. In der modernen Welt ist Plastik überall, sage ich Ihnen nichts Neues, in Textilien, Folien, Kosmetika, natürlich im Verpackungsmaterial. Von daher ist es kein Wunder, dass sich Plastikmüll überall findet, auch in den Weltmeeren. Aber dort schwimmt weitaus mehr Plastik als bislang gedacht. Untersucht hat das Dr. Melanie Bergmann. Sie ist Biologin am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Bergmann, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Sie waren schon vor einer ganzen Weile, 2019 bereits, mit Ihrem Forschungsschiff unterwegs im Nordpazifik. Was haben Sie da gemacht? Den ganzen Tag über der Reling gehangen und Plastikmüll gezählt?
Ja, ein bisschen so war das. Also zum einen haben wir eben so ein Beobachterprogramm aufgesetzt, so ähnlich wie wir es in der Arktis auch machen, dass dann ja zwei Menschen an der Reling standen und die Meeresoberfläche neben dem Schiff, wenn sich das von A nach B bewegt hat, beobachtet und dann einfach immer protokolliert haben, wo sie was und wie viel gefunden haben. Und zum anderen haben wir eben an neun verschiedenen Stationen basierend auf ja so Modellen, die wir vorher erstellt haben, wo wir mehr oder weniger Plastik finden würden, dann halt ja so ein Neustrom-Katamaran nennen wir das, eingesetzt, der eben mit einem Netz die Meeresoberfläche abgefischt hat, so für 45 Minuten. Das haben wir dann eingemacht und dann halt jetzt in den letzten Jahren feinsäuberlich im Labor untersucht, um zu schauen, ja, wie viel Plastik ist an den verschiedenen Stationen gewesen, welche Arten von Kunststoffen findet man dort, welche Größen und so.
Es gibt ja Menschen, die ausrechnen können, wie viel Plastik wo schwimmen müsste anhand von theoretischen Strömungsmodellen. Die gibt es bereits, diese Modelle, also wo sich das meiste Plastik im Meer ansammelt. Und Sie wollten nun empirisch überprüfen, ob diese Modelle tatsächlich stimmen. Wie gut waren denn die Prognosen?
Die waren im Großen und Ganzen schon nicht schlecht. An denen haben wir ja dann auch unser Probennahmedesign orientiert. Allerdings haben wir dann eben auch in anderen Bereichen, insbesondere im Bereich dieses riesigen Meeresschutzgebietes, was Barack Obama noch kurz ja bevor seine Amtszeit endete, ins Leben gerufen hatte, haben wir eben auch extrem hohe Mengen von Mikroplastik und auch von großem Plastik gesichtet.
Da habe ich mich sowieso immer gefragt, Meeresschutzgebiet klingt zwar toll, aber wie schützt man denn ein Meeresschutzgebiet? Weil das Wasser kann da ja frei rein und raus strömen, da ist ja keine Mauer drumherum, oder?
Nee, das ist dann eher so, dass dann in solchen Bereichen vielleicht die Fischerei eingeschränkt wird und oder dass ja man keinen Sand abbauen kann. Also es kommt immer so ein bisschen auf das Design von dem jeweiligen Schutzgebiet an. Aber klar, vor Müll kann man da vielleicht nicht so sehr schützen, es sei denn, man würde jetzt einen bestimmten Bereich vielleicht auch für die Schifffahrt drumherum sperren. Aber das ja wird, glaube ich, so gut wie nie gemacht.
Nun war Ihnen ja klar, kein Plastik finden im Meer, das ist nicht mehr, das wird wahrscheinlich auch nie wieder so sein. Aber die Menge, hat Sie das überrascht?
Ja, also wir haben Konzentrationen zwischen 41.000 und 450.000 Teilchen pro Quadratkilometer gefunden. Das ist dann schon wirklich viel. Und ja, eben auch in Bereichen, die halt außerhalb dieses sogenannten Great Pacific Garbage Patches liegen.
Der große Plastikstrudel.
Genau, diesen Müllstrudel, den Begriff mögen wir eigentlich gar nicht so gerne.
Mhm. Warum
aber
nicht?
Das zeigt eben, dass es ja wirklich sehr weit verbreitet auch ist.
Warum mögen Sie das nicht?
Weil das suggeriert, dass es so ein Teppich ist, wo Müll dicht an dicht ist. Und so ist es mitnichten. Also wenn man diese Meeresoberfläche beobachtet, dann sieht man mal hier, mal da ein Teilchen vorbeischwimmen. Das meiste ist dann halt wirklich, wenn man so ein Netz durchzieht, da findet man dann richtig viel. Aber die Presse benutzt oft Bilder von asiatischen Flüssen oder ähnlichen und behauptet dann, das sei eine Fläche von Deutschland und Frankreich oder von Texas. Und so schlimm ist es dann nicht. Und das ist eben wichtig, weil die Menschen sonst denken, man muss nur einmal mit so einem großen Plastikbeseitigungssystem da durch und dann ist alles gut. Das ist eben wirklich weit verbreitet über riesige geografische Skalen und das alles einzusammeln ist wirklich, da würde man sehr viel CO2 in die Luft pusten.
Also man kann nicht wie Jesus auf dem Müll einfach übers Wasser laufen.
Nein.
Dafür ist es noch nicht dicht genug. Nun hatten wir ja gerade letzte Woche eine Studie zu PFAS, diesen Ewigkeitschemikalien, die sich quasi nie auflösen und deshalb immer mehr werden. Tja, mal angenommen, wir würden ab heute kein Plastik mehr produzieren, nirgendwo auf der ganzen Welt. Was dann? Würde sich der Müll in den Meeren eines Tages komplett aufgelöst haben?
Vermutlich schon, allerdings in Zeitskalen, die extrem lange sind. Also man findet ja immer mal wieder Bakterien oder ja Enzyme, die das abbauen können, allerdings dann unter Laborbedingungen. Aber ja, auf kurze Zeiträume gerechnet, wird sich das einfach in immer kleinere Teilchen zersetzen und kann dann in der Form auch von immer mehr Tieren aufgenommen werden natürlich und dann halt auch immer mehr Schadstoffe auch an die Tiere weitergeben. Und die Ökosysteme sind sowieso schon extrem unter Druck durch den Klimawandel und eben, ja genau, andere Chemikalien auch noch. Insofern ist das schon gerade dann in so Meeresschutzgebieten, wo auch vielleicht Arten leben, die besonders schützenswürdig sind, schon ein Problem.
Es schwimmt mehr Plastik in den Weltmeeren als angenommen. Untersucht hat das Dr. Melanie Bergmann am Alfred-Wegener-Institut im Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Bergmann, war mir eine Ehre, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Ihnen auch, Herr Karkowski. Tschüss.
Tschüss. Der Papa kommt aus Sierra Leone, sie selbst aus Schweden. Nini Cherry, jawohl. Aus dem Jahr 1992 kommt dieser Track zu uns, I've Got You Under My Skin. Sie hören das bei den Profis auf Radio 1, wo wir gute Nachrichten haben für alle Kleinen. Es sind nicht immer die Großen, die schneller sind als ihr. Und das hat jetzt eine Studie untersucht, also Forschende haben das natürlich untersucht, des Imperial College in London. Die wollten mal wirklich ganz genau wissen, welche Faktoren sind entscheidend für die Schnelligkeit von Tieren. Und diese Studie hat sich ganz genau angeguckt, jemand, der sich mit Tieren sehr oft beschäftigt, allerdings mit kleinen, winzigen Tierchen.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ich bin ganz klein und hoffe, dass ich nicht der Langsamste bin, lieber Marc. Ich bin ein 500 Tonnen schwerer Dino, der durchs Studio gerne trampeln würde, aber auch nicht so recht vorankommt.
Uiuiui, T-Rex Mark. Hör mal, gibt es so Zusammenhänge zwischen der Größe von Tieren und ihrem Lebensalter? Damit fangen wir einfach mal an, weil das ist nicht Teil der Studie, aber du weißt das doch bestimmt, ne?
Ja, das ist insofern interessant, weil genau das ist die Frage. Ist es immer eher ein biologischer Einfluss, der mit dem Körper an sich zusammenhängt, oder ist es ein Umwelteinfluss aus der Welt, in der du lebst? Oder ist es eine reine physikalische Größe? Zum Beispiel beim Lebensalter kennt man ja, oder haben vielleicht manche schon mal gehört, dass wenn das Herz schneller schlägt, was bei kleinen Tieren häufiger ist, dass die dann auch weniger lang leben. Aber ist das wirklich der Grund? Also ist der schnelle Herzschlag der Grund, dass sie weniger lang leben oder nicht? Mhm. Oder hat das eine ganz andere Funktion, die über 10 Ecken irgendwelche anderen ökologischen Anpassungen darstellt? Genau das wird hier in dieser Studie untersucht, die übrigens nicht nur vom Imperial College mit Geld aus der Europäischen Union, das nach England geflossen ist, gemacht wurde, sondern auch von einer Uni, die noch nie in der, glaube ich, 23-jährigen Laufzeit dieser Sendung erwähnt wurde. Die gibt es nämlich noch nicht so lange, die Uni. Das ist die Queensland University of the Sunshine Coast in Zippy Downs. Also die gibt es erst seit 1999. Ist also auch eine Premiere hier.
Mhm. Und Harvard University. Australien auf jeden Fall.
In Australien, ja.
Ja, schön, schön. Also die wollten was genau rausfinden, so wie ich es gesagt habe, welche Faktoren beeinflussen die Schnelligkeit von Tieren?
Ja, ganz genau. Und auch wie du es vorhin schon in der Eingangsfrage gestellt hast, was genau ist jetzt der Grund? Ist es was Ökologisches? Ist es also was Evolutionäres? Wie kommt das? Und ich will nur kurz mal sagen, warum das so schwierig ist. Viele haben vielleicht schon mal gehört, dass Hummeln angeblich eigentlich nicht fliegen können. Aber das stimmt überhaupt nicht, weil die Berechnung war eine rein physikalische, die von starren Flügeln wie bei einem Flugzeug ausgeht. Aber das haben Hummeln gar nicht. Die haben bewegliche Flügel, die können die Gelenke anstellen, die machen 200 Rotationen, also so Drehbewegungen pro Sekunde der Flügel. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein. Und die Kollegen sind jetzt hier an die von dir gestellte Frage, warum werden größere Tiere nicht immer schneller, weil die auch immer mehr Muskeln eigentlich haben und deswegen mehr physikalisch gesehen Arbeit erzeugen können. Warum können die nicht wie verrückt rennen, sondern ganz im Gegenteil, die sind durchs komplette Tierreich gegangen, von 15 Gramm großen Insekten bis zu 2000 Kilogramm schweren Tieren und haben sich auch noch Gedanken über die 500 Tonnen schweren Dinos gemacht. Das bricht die Laufgeschwindigkeit nimmt ab und es gibt dann sogar kaum noch Tiere in der heutigen Welt. Wenn du so eine Grenze von ungefähr 1000 Kilogramm oder 2000 Kilogramm erreichst, das können die sich überhaupt nicht erklären, weil mehr Muskelkraft ist gleich mehr Arbeit in der Physik. Und dann haben sie ganz viele physikalische Überlegungen dazu angestellt, die sehr, sehr schwierig sind. Aber sie haben eine Kraft neu eingeführt, nämlich, ich nenne es jetzt mal die Schwerkraft, zumindest ist es das, was uns auf der Erde betrifft. Könnte es nicht sein, dass je größer die Tiere werden, sie einfach immer mehr von der Schwerkraft runtergezogen werden und es keine Rolle mehr spielt, ob die Muskeln das überhaupt überwinden können? Denn, das kennt man auch aus dem Wasser, eigentlich sollten sich alle Insekten im Wasser oder sonstige Wassertiere, auch Fische und so, einfach durch Raketenvortrieb bewegen. Das würde auch vielleicht gehen. Also die könnten ja irgendwie hinten oder an der Seite Wasser ausstoßen, wie bei so einem Raketenaustrieb. Machen die aber nicht. Das hängt mit den Eigenschaften des Wassers zusammen. Die meisten Tiere im Wasser schaufeln sozusagen das Wasser zur Seite. Und genauso haben die gesagt, könnte das jetzt an Land sein, in der Luft, wenn man so möchte, mit Bodenkontakt. Es könnte einen Übergang geben von den Kräften, die auf die Tiere wirken, die dazu führen, dass die Tiere eben nicht einfach immer schneller laufen können, sondern sozusagen von der Schwerkraft Richtung Boden gezogen werden. Aber, und jetzt kommen die Hörerinnen und Hörer dieser Sendung dran, es fehlen noch ganz genaue Laufgeschwindigkeitsangaben, besonders für Reptilien über 10 Kilogramm und eigentlich auch bei Hunden, Katzen, Menschen und so weiter, weil das, was man in der Literatur findet, sind immer die Höchstgeschwindigkeit von super trainierten Windhunden und sowas. Aber es geht ja eigentlich um die echten Geschwindigkeiten. Deswegen sind alle aufgefordert, an diesem Wochenende mal die echten Geschwindigkeiten zu messen und vielleicht kommt dann noch eine ganz andere Formel raus, die erklärt, warum über 1000 Kilogramm schwere Tiere einfach nicht mehr auf der Erde rumlaufen.
Gilt das denn auch für Dinosaurier, dass die nicht schneller werden, je größer sie werden?
Ja, vermutlich. Man weiß natürlich nicht ganz genau, wie schnell die gelaufen sind. Aber wie gesagt, die sind ja teilweise 500 Tonnen schwer gewesen. Und da kommt noch eine dritte Stellgröße möglicherweise ins Spiel oder eine vierte, nämlich so eine Art Gangschaltungssystem wie beim Auto, also die Gears, also die Gänge. Mhm. Es könnte sein, dass das noch eine weitere, ein weiterer Teil der Formel werden würde. Aber dazu fehlen leider die Daten. Auch hier können die Hörerinnen und Hörer natürlich mithelfen und in einer anderen Welt mal messen, wie schnell die schnellsten Dinos gelaufen sind.
Ich bin weg.
Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1. Die Profis.
Menschen sind ungerecht. Ja, ist einfach so. Das lernen Kinder schon in der Schule, wo ihre Noten nicht immer nachvollziehbar sind, für die Eltern meist. Eine internationale Studie will nun nachgewiesen haben, dass Lehrer systematische Fehler machen beim Einschätzen des Lernerfolgs ihrer Schüler und dass diese Fehler was zu tun haben mit Geschlechterstereotypen. Mehr darüber weiß Dr. Thorsten Schneider, Professor für Soziologie, mit dem Schwerpunkt Vergleich moderner Gegenwartsgesellschaften an der Uni Leipzig. Herr Schneider, guten Tag.
Guten Tag.
Was genau war die Forschungsfrage dieser Studie? Was wolltet ihr rausfinden?
Ja, wir wissen ja aus internationalen und nationalen Schulleistungsstudien, dass Mädchen in Sprachtests, zum Beispiel Lesetests, deutlich besser abschneiden als Jungs. Und in Deutschland schneiden die Jungs besser ab in den Mathematiktests im Vergleich zu den Mädchen. Und dafür mag es ja eine ganze Reihe von Gründen geben. Da kann auch das Elternhaus eine Rolle spielen. Aber wir wollten wissen, ob möglicherweise auch Schule und Lehrkräfte auch einen Beitrag dazu leisten.
Und wie findet man sowas raus? Was haben Sie da für eine Methode entwickelt?
Naja, im ersten Schritt sind wir hingegangen und haben Daten genommen aus mehreren Ländern. Für Deutschland haben wir Daten genommen vom Nationalen Bildungspanel und haben Kinder, die durch die ganze Grundschule hindurch getestet worden sind. Und die Lehrkräfte haben auch immer Angaben zu den Kindern gemacht und die Eltern sind befragt worden. Und im ersten Schritt haben wir uns erstmal angeschaut, wie schneiden die Kinder denn in der vierten Klasse in einem Lesetest ab und wie schneiden sie in einem Mathematiktest ab und sehen wir geschlechtsspezifische Unterschiede, wie wir sie aus internationalen Schulleistungsstudien kennen. Mhm. Und das haben wir erstmal gefunden.
Nämlich welche?
Die Jungs schneiden besser ab im Mathematiktest und die Mädchen schneiden besser ab im Lesetest.
Okay, das sind das objektive Tests? Ist das objektivierbar?
Ja, die Tests sind standardisiert. Mhm. Die sind vorher entwickelt worden von Experten. Und Testleiterinnen kommen in die Schule und führen die alle gleichermaßen durch.
Jetzt könnten Sie damit zufrieden sein, könnten sagen, okay, die Sache ist bestätigt, Jungs sind besser in Mathe, Mädchen sind besser im Lesen. Aber Sie sind nicht zufrieden gewesen damit.
Ja, wir wollten ja eine der vielen Erklärungsansätze intensiver verfolgen. Wir wollten wissen, hat möglicherweise die Schule auch dazu einen Beitrag geleistet oder leistet die Schule möglicherweise dazu einen Beitrag? Und in einem ersten Schritt haben wir uns erstmal angeschaut, wie ist es denn, wenn wir berücksichtigen, welche Kenntnisse und Fertigkeiten die Kinder in der ersten Klasse haben, also nach der Einschulung und haben dafür kontrolliert und dann haben wir gesehen, ja, die Geschlechterunterschiede reduzieren sich. Jungs sind zwar immer noch ein bisschen besser in Mathematik und Mädchen ein bisschen besser im Lesen. Die reduzieren sich ungefähr 30-40%, aber sie verschwinden nicht völlig. Es gibt weiterhin noch Unterschiede, selbst wenn wir für Eingangsleistungen zu Beginn der Grundschule kontrollieren.
Ja, was leiten Sie jetzt daraus ab?
Ja, daraus können wir erstmal noch nichts ableiten, weil es könnte ja eine ganze Reihe von Faktoren sein. Es könnte ja die Familie sein. Mhm. Es könnte sein, dass die Familie ihre Kinder unterschiedlich bestärkt, zum Lesen motiviert oder das Interesse für Mathematik fördert nach Geschlecht. Und um jetzt herauszubekommen oder bessere Hinweise dazu zu bekommen, ob das wirklich was mit Schule und Lehrkräften zu tun hat, haben wir Angaben aus der ersten Klasse genommen und sowohl Angaben der Lehrkräfte, die eingeschätzt haben, wie sind die mathematischen Fähigkeiten des Kindes im Vergleich zu Kindern gleichen Alters, sind die weit unterdurchschnittlich, etwas unterdurchschnittlich, durchschnittlich, etwas überdurchschnittlich oder deutlich überdurchschnittlich und haben die abgeglichen mit den Ergebnissen aus den standardisierten Tests.
Und ich kürze das mal ab und komme gleich zu den Ergebnissen. Jungs wurden von den Lehrern tendenziell besser in Mathe bewertet, als sie wirklich waren.
Ja.
Mädchen wurden besser im Bereich Sprache bewertet, Lesen etwa, als sie wirklich waren. Ja. Meine Frage ist natürlich, wie groß ist diese Verzerrung, dieser Bias? Geht es da nur um Nuancen?
Ja, also es ist auf alle Fälle statistisch bedeutsam. Es ist im Vergleich zu anderen Unterschieden, zum Beispiel nach der sozialen Herkunft, nicht so stark ausgeprägt. Aber es sind schon Unterschiede, die sich nachweisen lassen.
Und wenn Lehrer das tun, also einen Jungen besser bewerten in Mathe, als er wirklich ist, was für Folgen hat das?
Ja, es gibt Erklärungsansätze zur selbsterfüllenden Prophezeiung, die davon ausgehen, wenn Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler besser bewerten, dann haben sie auch höhere Erwartungen, dann Geben Sie ihnen anspruchsvollere Aufgaben, nehmen Sie häufiger ran, geben ihnen ein ausführlicheres Feedback und unterstützen auch mehr im Rahmen des Feedbacks oder das Feedback ist unterstützender.
Sodass die Jungs am Ende dann tatsächlich besser sind in Mathe.
Und dass sie dann, die Jungs, tatsächlich mehr Anregungen haben und motivierter sind und dann in Mathe auch mehr dazulernen, beziehungsweise die Mädchen mehr beim Lesen dazulernen.
Sehr interessant. Haben Sie denn Erklärung für diesen Geschlechterbias? Das ist ja die Gretchenfrage. Warum sollten Lehrer sowas machen?
Im Rahmen der Lehrerurteile spielt natürlich die diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte eine große Rolle. Und wir sehen auch, dass die Testergebnisse und die Lehrkrafteinschätzung auch stark miteinander korrelieren. Das ist ja nicht so, dass es völlig unabhängig voneinander wäre.
Aber statistisch bedeutend, haben Sie gesagt.
Aber darüber hinaus sehen wir ja trotzdem Unterschiede. Und es gibt ja auch keine Annahme, dass Lehrkräfte jetzt völlig davor gefeit wären, stereotype Erwartungen, die wir alle auch im Alltag haben, dass die mit eine Rolle spielen bei der Urteilsfällung.
Wieder was gelernt von Dr. Thorsten Schneider, ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Vergleich moderner Gegenwartsgesellschaften an der Uni Leipzig. Herr Schneider, passt auch auf keine Visitenkarte. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke.
Schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Dunkle Flamingos schubsen ihre helleren Artgenossen gerne mal herum. Die charakteristische pinke Farbe bekommt der Flamingo durch seine Nahrung, zum Beispiel kleinere Krebstiere. Eine Studie der University of Exeter hat gezeigt, dass sich die Aggressionen von Flamingos besonders bei Futtermangel erhöhen. Dann kommt es gerne einmal zu Rangeleien. Besonders die Flamingos, die eine ausgeprägte Federfarbe haben, zeigen sich aggressiver und kämpfen um das Essen. Und das egal ob Männchen oder Weibchen. Ihr Ziel? Über das Futter dominieren. Denn einen gesunden Flamingo erkennt man an seinem intensiv pinken Federkleid.
Radio 1. Nur für Erwachsene.